Moin.
Moin.
Moin. Psychologen beim Frühstücken aus dem Büro.
Ja. So, und wo?
Ist der Körbe noch heiß?
Bitte.
Guten Morgen! Aufstehen! Ich hoffe, du hast gut geschlafen. Tilly hat Hunger.
Guten Morgen!
Das Grauen hat einen Namen.
Wow.
Oh, moin, ihr Lieben.
Moin, was für ein Anfang, ne? Jetzt sind sie vollkommen durchgeknallt hier. Ja, Mann, oh Mann, oh Mann. Was hat das denn mit...
Es gibt das Böse.
Es gibt das Böse.
Ja.
Oh, deswegen...
Das guten Morgen,
guten
ihr
Morgen,
Lieben.
Guten Morgen, so. Ich glaube, das müssen wir erklären.
Ja, gestern habe ich so schön und so tief geschlafen.
Ja.
Wirklich, so richtig, so sonnabends, morgens. Mhm. Es war ein Traum.
Und ich hatte Hunger.
Ja, und es wurde 8, es wurde 9.
So, und Madame, und ich habe schon in der Küche laut deutlich alles hin und her geräumt und so. Wenn Annika schläft, Leute, dann schläft die.
Ja.
Und da kann, ich weiß nicht, was passiert, also da geht es so gar nicht so.
Ja.
Und das habe ich einer Freundin von uns geschrieben und die sagt, ich nehme dir mal was auf und schicke dir meine WhatsApp, das wird funktionieren. Jo. Und das hat auch funktioniert. Ah, das Guten Morgen.
Diese Fröhlichkeit.
Ja, fürchterlich, ne? Diese gute Laune. Aber siehe da, es hat gewirkt.
Es hat gewirkt. Und dann waren wir beim Vorbereiten von dieser Sendung und da habe ich nur gesagt, das Böse hat einen Namen. Das ist, wenn ich morgens aufgeweckt werde und jemand flötet mir ins Gesicht.
Ja.
Oder so ein Satz wie, so schönes Wetter.
Ja.
Grrr.
So, mit übertriebener guter Laune. Ja. Nein, aber sie ist
Gib
immer
mir
gut.
Kaffee
Nein.
Intravenös.
Hast du jetzt ja auch. So, und da kommen wir eben auf den Gedanken, und das ist jetzt wirklich ein richtig, so denken wir, aber ihr könnt mal sehen, was bei uns im Kopf so los ist. Und dass wir gesagt haben, ja, das ist, wir wollen uns ja über das Böse unterhalten heute. Und Gewitter und so ist ja schon mal böse.
Das kennt ihr doch aus so Gruselfilmen, ne? So irgendwas, durch so ein Schloss und du ahnst schon, die Beleuchtung wird dunkel, die Geiger fängt an, miek, 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 und du siehst,
wie machen die Geiger?
Miek, 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 miek.
Was hast du denn für Geier?
Geigen.
Ach so, die Geigen, ich habe die Geier verstanden.
Oh, Tilly, mach die Ohren auf.
Ich habe Kopfhörer auf.
Oh, nimm die Tampons aus den Ohren. So, und dann...
Ich habe keine Tampons in den Ohren.
Das hört sich aber anders an. Und dann in so einem Nachthemd so eine Treppe hoch. Und ich kenne das, ne? Und dann die Geigen werden immer hektischer. Und du weißt, es passiert. Das Böse lauert da oben, da unten im Keller, irgendwo. Und tatsächlich.
Ja, ist so, ne?
Nee, 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 nee. Und schon kommt der Killer, der hat eine Axt dabei, Leute. Wirklich, so eine 2,80 Meter Axt.
2,80 Meter?
Ja, so eine riesige Axt und die wird garantiert in die Tür gekloppt oder so.
Annika liest im Moment ganz, ganz viel und ganz, ganz intensiv Kriminalromane.
Ja, da wird ja nicht sowas,
feinsinniger, ne?
Da nicht so feinsinnig. Ich habe gerade den Kruzifixmörder gelesen, das ist nicht feinsinnig.
Du machst mir langsam, du guckst mich mal so, ich schieße die Tür ab, ich schieße meine Tür ab. Plötzlich steht sie vor meinem Bett mit dem Kruzifix und weiche Wotan.
Ich denke, du hast Tilly.
Ja.
Weiche Tilly.
Der Exorzist. Der Dämon weicht aus mir.
Nein.
Wer denn?
Ach, was? Ach, Tilly, mir fällt was viel Gemeineres ein.
Falls sie droht wieder mit dem Sekundenkleber, den sie da irgendwo drauf tun will.
Ja, genau. Ja. Ich war ja schon ein Kleber, bevor überhaupt irgendjemand da irgendwas gemacht hat. Ne? Ja, die richtige Rache, Leute, ist ja, wenn ihr nachts den Sekundenkleber auf euren Partner verteilt.
Nein, so, das wollen wir jetzt aber gar nicht. Ja, hallo, Zensur, Zensur, Zensur. Das ist jetzt hier, das ist nicht nett. Nein, und das Bild, das hauen wir jetzt mal raus aus dem Kopf.
Ja, denn wir wollen uns ja heute über ganz ernsthafte Themen.
Über das Böse unterhalten.
Ja.
Ja, also ganz ernsthaft, das ist immer so, es ist ein Jahr her, dass die Russen in die Ukraine einmarschiert sind. Das war eigentlich auch mit einem Auslöser, dass wir gesagt haben, da müssen wir echt, wir müssen jetzt mal über das Böse
reden. Naja, das war, wir haben ja reichlich diese Woche wieder im Fernsehen Material gehabt über alles, wo einem so richtig schlecht wird. Und irgendwie taucht dann irgendwann früher oder später doch die Frage so irgendwie auf. Kennt ihr das nicht auch? So, dass ihr euch sagt, sind die alle völlig vom Irrsinn umflort? Gibt es eigentlich das Böse? Das muss es doch geben. Das ist doch personifiziert. Ne? So.
In Form von Putin und Co. oder was?
Nimm, wen du willst. Mhm. Also ich finde, das habe ich ja neulich schon mal gesagt, so diese Diskrepanz zwischen dir als normalen Menschen, der so vor sich hinlebt und versucht, so seine nächste Miete zusammenzukriegen und so sein Leben zu gestalten, und irgend so einem machthungrigen Armleuchter, ist ja so weit entfernt, dass man, das gibt überhaupt keine Verbindung dazu. Ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, mit jemandem in dieser Art und Weise oder so auf diesem Niveau irgendwie zu kommunizieren.
Mhm. Ja.
So, ne? Also selbst mit aller Stammtischlogik, wie soll ich irgend so einem Politiker, irgend so einem Putin, irgend so einem Nordkoreaner oder keine Ahnung wem, da bin ich mit meiner Denke und meinen Moralvorstellungen völlig im falschen Film.
Zumal Menschen wie Putin und Co. 100% davon überzeugt sind, dass das, was sie machen, rechtens ist und notwendig ist und so weiter und so fort. Genauso wie du und wie ich anderer Meinung sind, dass es nicht rechtens ist, natürlich nicht. Und das Leid, was durch diesen Krieg über die Menschen gebracht wurde, ist so unendlich und so schlimm. Nein, da gibt es doch keine Ursache, keine Begründung für, null. Nein.
So, ich meine, wir haben doch genügend Kriege in unserem und Auseinandersetzungen und so weiter in der Menschheitsgeschichte. Mhm. Sind wir wirklich so dumm, dass wir Menschen generell nicht daraus lernen können?
Ich fürchte ja. Und da kommen wir schon wirklich so richtig aufs Thema. Es ist ja wirklich die Frage, ne? Gut, oder ist es in uns Menschen drin? Oder wie gibt es so etwas im Tierreich vergleichsweise auch? Und es scheint wirklich so zu sein, dass wir Menschen die einzige Spezies ist, die Aggression in Form von Gewalt zu uns ganz gezielt zunutze machen. Also es geht da nicht um ein Löwe jagt, um zu fressen und zu überleben, sondern es geht um andere.
Also es ist aber auch so, dass manche von den Tieren, und ich glaube, das gehören Löwen zum Teil auch dazu, auch ihre Jungen fressen.
Okay.
Ist das jetzt ein Akt des Bösen? Oder da sagt man natürlich als Biologe, nein, es geht um die Stärkeren, bla bla bla, und der Vater und so, da kenne ich mich nicht mit aus. Aber ich glaube, das ist auch hinfällig.
Also ich glaube, und das meinen einige Biologen und Psychologenkollegen auch, dass dass kein anderes Geschöpf mit Aggression ein derartiges Leid Artgenossen zufügt wie ein Mensch. Also das sind ja Menschen, die aggressiv werden, die töten, um zu rächen, um die eigenen Triebe zu befriedigen oder um einfach, und das ist entscheidend, Macht über andere auszuüben. Nee. Und das ist auch in Tierreichen eigentlich undenkbar, dass das bedingungslos, hirnlos einfach so eine Gruppe einem einzigen folgt, um dessen Tötungsverlangen irgendwie nachzukommen. Mhm. No. Aber wir Menschen tun das. Wir Menschen tun das, seitdem es Menschen gibt, glaube ich mal. Wir ziehen den Krieg und vernichten uns gegenseitig. Mhm. No. Also ich bin kein Biologe, aber ich glaube, nein.
Und es geht ja das meistens um die Machtansprüche oder sowas in der Richtung alles.
Ja, vermeintlich.
Was, vermeintlich von Einzelnen.
Ja.
Die Ideen früherer Könige, heutiger Präsidenten, wie auch immer, die geben die Weisung aus und haben dann Kanonenfutter. Ja. Deshalb sagt man das. Deshalb gibt es dieses Wort Kanonenfutter, weil es das ist.
Ja. Und das ist etwas, was was auch so schwer erklärbar und so schwer verständlich ist. Wir haben uns ja beide heute ziemlich vorbereitet, ne? Sonst machen wir vieles aus dem Bauch raus, aber diesmal haben wir beide unabhängig voneinander recherchiert und gemacht. Und ich habe so
weil es mich seit Wochen umtreibt irgendwie.
Natürlich. Na? Und ich habe ein Psychiater, ein Interview mit einem Psychiater gefunden in der Zeit von 2015, ist auch schon ein bisschen her. Und dieser mit einem Psychiater, einem Österreicher namens Herrn Haller, und der Haller hat in seinem Leben hunderte von Ernst- und Serienmördern begutachtet. Das ist also auch Gutachter vor Gericht, leitet aber auch eine Klinik. Und der ist brillant, weil der einfach so erfahren ist. Und du musst, und ich mag solche Leute, die einfach wissen, wovon sie reden. So. Und der Herr Haller hat kluge Sachen gesagt, aber unter anderem hat er auch gesagt, dass bei den meisten Menschen, die etwas Böses tun, also andere Menschen umbringen, dass dem vorausgegangen eine tiefe Kränkung ist. Mhm. Und er ist auch tatsächlich der Meinung, haltet euch fest, er sagt, es gibt tatsächlich, auch in jedem Kind und in jedem Menschen gibt es das Böse. Das wird nicht irgendwie anerzogen oder es ist nur die Umwelt dran schuld, sondern er sagt, dass jeder von uns dieses Böse in sich tragen kann und eigentlich auch drin trägt. Und es kommt eigentlich nur dann so richtig zum Tragen, wenn aus der Umwelt heraus so eine Kränkung geschieht, in unterschiedlicher Form, können wir nachher nochmal drüber reden, dass du das Gefühl hast, so, ich muss mich rächen, ich muss durch Gewalt, muss ich mich wieder aufwerten, ich muss die Kränkung in mir drin, muss ich in irgendeiner Form kleiner machen. Und so sagte es in jedem Mörder und Serienmörder, den er begutachtet hat, musst du nur ein bisschen nachforschen und du findest diese Situation der existenziellen Kränkung.
Ja, aber jetzt kommen wir nochmal zu dem Punkt, du hast gesagt, dass jeder von uns etwas Böses in dich trägt.
Ja.
Das wage ich extrem zu bezweifeln.
Herr Haller.
Ja. Also ich bin ja kein Freudianer in dem Sinne, dass ich jetzt nun alles, was Freud gesagt hat, unterschreibe und so. Es hat sich ja auch alles weiterentwickelt, aber was heißt davon?
Ja.
Es gibt eine Geschichte hinter jeder Person. Es gibt einen Grund, warum sie so ist, wie sie ist.
Mhm.
Sie ist nicht so, weil sie so sein will.
Mhm.
Etwas in der Vergangenheit hat sie zu dem gemacht und manchmal ist es unmöglich, sie zu ändern.
So, aber das entspricht dem, was ich gesagt habe.
Das hat Freud gesagt.
Ja, ich bin auch kein Analytiker, aber da hat Sigmund recht gehabt, ja. Weil ich ja nun auch schon so lange in diesem Bereich tätig bin, nicht in der Forensik, also da habe ich sehr selten mit zu tun. Ich mache manchmal Gutachten, ja. Aber nicht mit Gewalttätern, Mördern und so. Nur so ganz kurz, werde ich nie vergessen. Ich bekam einen Anruf, schon ein bisschen her, aus dem Knast, aus dem Gefängnis von einem Insassen. Und der hat gesagt, ich werde bald entlassen und ich bin auf der Suche nach einem Psychologen, der mir da weiterhilft und mich weiter therapiert. Wären Sie dazu bereit? Weswegen sind Sie denn nun, sitzen Sie ein? Ja, wegen Vergewaltigung, Missbrauch und Mord. Also nicht Mord, sondern wegen Vergewaltigung und Missbrauch. So. Und da habe ich gesagt, es tut mir leid, ich weiß, dass ich da nicht der Richtige für Sie bin. Wirklich nicht, weil ich habe da meine Grenzen. Ich würde Ihnen Unrecht tun. Ich kann Ihnen nicht objektiv und offen gegenüber sein, was Sie aber benötigen. Ich kenne aber Kollegen, die in diesem Bereich arbeiten. Mhm. Und da habe ich Ihnen auch Adressen und dann weitergegeben.
Dazu hast du zu viel mit den Opfern zu tun gehabt. Ne?
So, und ich habe, nein. Es ist so wichtig, also gerade in unserer Arbeit, also Psychologenarbeit, seine Grenzen zu erkennen. Mhm. Und ich arbeite eben nicht mit solchen kriminellen Menschen und ich arbeite auch nicht mit Drogen und mit Alkoholabhängigen in der nassen Phase. Da bin ich nicht gut. Das weiß ich aus Erfahrung. Mhm. Und das ist wichtig, das zu wissen. So, aber da komme ich, und da hatte ich so gedacht, nein, nee, no. Mhm. Ich könnte auch nicht im Knast arbeiten. Es gibt Kollegen, ne, die mhm. in der Forensik arbeiten oder in der Forensik arbeiten und oder im Krankenhaus, in der geschlossenen Forensik auch dort arbeiten. Nein, ich mag nicht eingesperrt sein, weder als Therapeut, mhm. natürlich auch nicht als Mensch überhaupt. Mhm. So, wie komme ich jetzt drauf?
Ja, weiß ich auch nicht.
Weiß ich auch nicht. Sigmund Freud haben wir gesagt.
Ja, mhm. nein, weil wir waren dabei, ob es einen Anteil Böses gibt. Und ich sollte über die, das mag deine Meinung sein, meine Meinung ist anders. Mhm. Ich glaube nicht, dass also wir haben bestimmt, wenn wir geboren werden, haben wir einen Charakter. Mhm. Das ist zum Teil Genetik, aber eine Mischung aus allem, wir haben einfach einen Charakter.
Ja.
Aber zu sagen, dass wir schon Schlechtigkeit in uns haben, oder Böses in uns haben.
Potenziell.
Mhm. Weder potenziell noch sonst wie. Haben wir erstmal gar nichts. Mhm. Sondern wir haben einen Charakter. Und dann fängt eigentlich mit dem ersten Tag, kommen dann die Einflüsse von außen. Mhm. So sehe ich das. Mhm. Und aufgrund dieses Charakters sind manche Dinge, die uns widerfahren, werden als Kränkung wahrgenommen. Mhm. Oder fordern den Widerspruch aus. Mhm. Oder den Zorn oder Gier oder was auch immer. Mhm. Denn sonst wäre es im Gegensatz zu vielen Menschen, die sehr bösartig sind, wenn man sie mal so betiteln möchte, mhm. gibt es mindestens genauso viele, wenn nicht noch viel mehr Menschen, die sehr gutartig sind, denen das völlig fremd ist, denen es völlig schleierhaft ist, mhm. wie man bestimmte Dinge tun kann. Und das ist natürlich da spielen die Lebensumstände, der Charakter und natürlich auch die Kindheit eine große Rolle. Mhm. Das heißt nicht, dass ich das gut finde, aber es ist eine Erklärung. Mhm. Und ich finde, man macht sich das so einfach, man sagt, das ist einfach ein böser Mensch.
Nee, also so banal, so, oder so ist es
schon
nicht.
Als Kind hatte der schon was Böses in sich.
Leute, nee, allgemein, verstehe mich richtig. Also ich gehe davon aus.
Ja, ich versuch's.
Dann erklär mal. Denn genau erklären? Ich gehe davon aus, dass jeder von uns die Fähigkeit hat, böse Sachen wirklich zu tun. So. Und dann gibt es etwas, was man Moral nennt, was dir beigebracht wird. Mhm. Wo du einfach weißt, bestimmte Sachen, du klaust nicht, du stiehlst nicht, also du schlägst nicht, du mordest nicht, all diese Moralgeschichten, die hast du in dir drin, so eine Art Instinkt, so eine Art Leitfaden.
Nein, die hast du gelernt.
Die hast du dann gelernt.
Aufgrund deiner Erlebnisse und dessen, was du gemacht hast. Aber du bist weder, du bist doch nicht einfach, hast du doch nicht einfach per se erstmal schon einen bösen Anteil.
Du hast das Potenzial. Das behaupte ich. Also du warst jetzt mal auch neuropsychologisch. Boah.
Na, dann frage ich mich aber verzweifelt, wieso du dann früher genau mit diesem mhm. Argument verweigert hast.
Dass ich keinen Menschen umbringen kann, das weiß ich. Ich bin so moralisch auch so hoch, auch so erzogen worden.
Ja, aber
worden,
du sagst ja, das Potenzial hätten wir alle.
Wenn du...
Ich sage nur, unter den bestimmten Umständen, halt mal einen Rand mit, unter den bestimmten Umständen... kann es natürlich so sein, dass wir uns verteidigen müssen oder wollen oder so in die Enge getrieben werden,
ja.
dass es nicht geht. Aber verdammt die Kiste nochmal, glaubst du wirklich, die Mutti aus Wanne-Eickel oder irgendwo mit drei Kindern geht jetzt los und haut jemanden einfach mal eben eine Flasche über die Birne?
Nein.
Nein, das tut sie, wenn überhaupt, weil der Mann ihre Kinder fortgesetzt verprügelt.
Zum Beispiel, da haben wir diese Kränkung wieder.
Nee, ja, das doch. Gilt auch darum, hallo, ganz langsam. Frauen und Männer mhm. gehen anders vor. Die meisten Frauen, die irgendwo im Gefängnis sitzen, sitzen dort, weil sie Beziehungstaten begangen mhm. haben. Die meisten Männer, weil sie meistens oftmals andere Aggressionen losgeworden sind.
Mhm.
Auch Beziehungstaten, keine Frage, aber das ist sogar der größte Teil. Aber an mhm. überhaupt an Menschen, die irgendwo straffällig werden, manchmal oft Beziehungsgeschichten, aber ja. Männer haben eben auch ein aggressives Potenzial. Meinst du das?
So, da kommen wir aus der Sache, das wollte ich gerade sagen. Ne? Also es, wir wissen.
Und dieses aggressive Potenzial, das, also Testosteron zum Beispiel, das ist bei dir dann das Äquivalent zu bös. Also das ist der böse Anteil.
Das ist die Voraussetzung. Also es gibt, habe ich vor Jahren auch wieder gelesen, dass es tatsächlich Menschen gibt, die deren Genareal, das für Aggressivität zuständig ist, schon im Ruhezustand mehr feuert, also höher aktiv ist als bei anderen. Temperamente sind, das ist eine der wenigen Sachen, die wirklich genetisch festgelegt sind. Bist du eher eine Schnarchnase, bist du eher ein Lebendiger, bist du eher ein Aggressiver, bist du eher ein ruhiger Mensch? Das sind Sachen, die tatsächlich in deinen Genen mit drin sind.
Das meinte ich mit Charakter.
Das, gut. Und das meinst du mit, genau das meine ich. Und deswegen, gut, du hast recht, also wenn du eher temperamentmäßig eher die Schnarchnase ist und eher der freundliche Mensch bist, dann wirst du mit hoher Wahrscheinlichkeit also nicht anfangen, jetzt andere Menschen umzubringen oder zu verprügeln.
Naja, aber guck mal, so richtig Bösartigkeit hat ja nicht unbedingt was mit Aggressivitätspotenzial zu tun. Manche von diesen Menschen und gerade auch Politiker oder sowas, das sind ja sehr intelligente, sehr ruhige, nach außen hin sogar freundlich wirkende Personen. Wie oft passiert es, dass jemand sagt über den Nachbarn, der plötzlich irgendwas Schlimmes getan hat, Gott, das war ein völlig ruhiger. Denk an die Schüler, die irgendwo rummarschieren und solche Amokläufe veranstaltet haben. Auf den wäre ich nie gekommen, das war ein ganz ruhiger, freundlicher. Ja. Das hat wiederum ja mit den verschiedenen Typen zu tun und mit den verschiedenen Ausprägungen. Jetzt sind wir ja, da müssen wir uns eigentlich eher um diese Begriffe wie Soziopathen, Psychopathen und sowas kümmern.
Da kümmern wir uns auch noch drum, genau.
Da also, sind wir eher. Also, denn was wir als, wir müssten erstmal auch klären, was bezeichnen wir als ich als böse. Das ist so allgemein bekannt. Ne? Also jeder versteht aber eigentlich unter dem Bösen ein bisschen was anderes, aber letztendlich, und das ist das Interessante, verstehen wir weltweit eigentlich das Böse, zumindest bei fast allen Kulturen, als das Gleiche. Es geht immer um etwas, was gegen andere Menschen geht. Das wirklich Böse im Gegensatz zum wirklich Guten ist eigentlich immer irgendwas, was mit der Verletzung, dem Tod eines anderen Menschen zu tun hat. Genau. Und wird eigentlich in fast allen Kulturen geahndet.
Es muss geahndet werden. Bis auf
einige Wahnsinnige, aber gut, die ein bisschen dann kochen oder so. Ne? So ein bisschen, gibt es ein bisschen Feindeintopf oder so. ne?
Aber gehst du mir dann d'accord, dass, ach nee, gehst du nicht, weiß ich, Blödsinn, wenn ich dich überhaupt frage.
Frag mich doch.
Gehst du d'accord, dass potenziell jeder das Böse mehr oder weniger in sich tragen könnte?
Nein.
Okay.
Nein, ich glaube, also, dass jeder von uns unter den gewissen Umständen zu mehr Aggression oder zu mehr, wie soll ich sagen, wehren und so fähig ist, als er eigentlich glaubt. Aber ich glaube, ein Mensch, der moralisch sehr gefestigt ist in sich, dem wird es auch unter den schlimmsten Umständen nicht möglich sein, jemand anderen einfach irgendwie zu killen oder so. Damit. Denk immer wieder an schlimme Zeiten, wo Leute sich geweigert haben, bestimmte Dinge zu tun. Ja. Wir hatten Pastoren, die mit ins KZ gegangen sind. Wir hatten, also die sich einfach die sich geweigert haben.
Und das mit ihrem Leben bezahlt haben auch.
Und
das,
und die absolut nicht bereit waren, eine Waffe mit in die Hand zu nehmen oder sich dem Bösen mit zu verschreien. In jeder Diktatur gibt es Leute, die Nein sagen. Denk jetzt an den Iran, denk an Russen, die das nicht wollen und die nicht einverstanden sind. Ja. Überall auf der Welt gibt es immer noch Leute, selbst auch hier in Deutschland, immer noch Menschen, die Friedensaktivisten sind. Natürlich. Und so. Also Menschen, die, egal wie die Umstände sind, einfach sagen, nein, ich kann das mit meinem moralischen Gewissen nicht vereinbaren. Nur weil um mich rum alle Leute schreien, juhu, und wir machen dies oder wir machen jenes oder wir folgen jemanden aus Angst. Mhm. Es gibt viele, viele Sprüche in dieser Richtung. Mhm. So diese, kurz gefasst, also schlimm ist nicht nur derjenige, der die Hand gegen jemand anderen erhebt, sondern auch der es zulässt.
So.
Und das kennst du doch auch von, ja, von Missbrauch,
ja,
und so weiter, wo es ja nicht nur um denjenigen geht, der den betätigt, sondern auch denjenigen, ja, der zuguckt.
Ja.
Dieses Zugucken, dieses einfach geschehen lassen, ist ja auch schlimm. Also,
natürlich.
Und es gibt eben viele Menschen, und im Kleinen sind das, denk nur an die vielen, vielen Menschen, die jetzt wieder geholfen haben, die Pakete gepackt haben für die Erdbebenopfer, die Ukraine aufgenommen haben. Die Hilfsbereitschaft ist so groß. Mhm. Es gibt viele Menschen, für die es undenkbar ist, so eine Situation. Die haben diesen Anteil Bösartigkeit nicht in sich. Die können es doch nicht zum Wehrdienst hinkriegen, weil die in so einer Situation, die würden sagen, nein, ich gehe da nicht hin.
Deswegen habe ich ja auch den Wehrdienst damals verweigert.
Ja, genau so.
Aber diese Menschen, so wie du und wie ich auch, wir haben diese Moral auch wirklich in
natürlich,
uns.
Natürlich,
aber
wir haben natürlich auch teilweise ein bisschen größer und weniger oder mehr oder weniger, der ein oder andere haben natürlich auch Anteile von Dingen, die negativ sind, auch Bösartigkeit, weil wir nämlich in unserem Leben auch Verletzungen erfahren haben,
so.
Demütigung, und die fordern natürlich wieder Widerspruch. Aber ich bin nicht damit geboren.
Und damit kommen wir...
Ich bin als freudiger Pfannkuchen geboren. Ich habe gelacht,
du warst
Leute.
Bestimmt, du kamst auf die Welt und hast gelacht.
Ja,
bin
ich fand
sicher.
Das alles ziemlich spannend. Ich
bis heute.
Ja.
Ist immer und so. Aber genau das, diese Abgründe, ich nenne mal diese Verletzung, die jeder von uns hat in seinem Leben leider Gottes Verletzungen erfahren müssen. Die einen können damit einigermaßen klarkommen oder haben wir wieder die Möglichkeit, durch Bindung zu ihren Eltern, zu einer Familie, das trotzdem das Gefühl zu haben, ich bin ein wertvoller Mensch. Mhm. Andere haben das nicht. Und daraus entstehen diese Abgründe, diese kleinen
da,
und größeren.
Jetzt hast du aber genau das gesagt, was ich meine.
Na.
Daraus entstehen die Abgründe.
Ja.
Du wirst nicht als Baby geboren und hast schon irgendwie 100.000 kleine Ganglien oder sowas, die schon mal auf böse gepolt sind.
Ja, stimmt, das stell dir mal vor.
Ja, denn auch, ich glaube, bei Menschen bricht sich das aus, sowohl Negatives wie auch Positives, und in der Mitte steht deine moralische Intelligenz.
Okay. Ja, gut.
Es gibt ja auch, das Gleiche gibt es auch als Bild. Es gibt so eine Form, wo man sich sowas vorstellt, dass es eine Familie wäre, der Oberbegriff, also das, was ich als Moral jetzt dargestellt habe, wird dann als selbst betitelt. Ist egal. Es gibt verschiedene Vorstellungen, wie man sich das vorstellen kann. Aber was ich meine, ist, dass ich immer Schwierigkeiten damit habe, wie es zum Beispiel auch im katholischen Glauben ist und bei einigen anderen Glaubensformen auch, dass der Mensch im Grunde schlecht ist und den Glauben braucht, und die Kirche braucht, um dann gut zu sein, um Gutes zu tun.
Und kommt da vom Regen in die Taufe.
Ja. Naja, und ich glaube nicht, dass es ganz so einfach ist. Denn ich glaube, es gibt viele Menschen, die einfach von sich aus Gutes tun.
Gut.
Und ich weiß nicht, dazu gekommen werden oder so, sondern es ist ihnen ein inneres Bedürfnis.
Ja.
Und aber das genauso ist es manchen Menschen eben auch ein inneres Bedürfnis, etwas Böses zu tun,
so,
wenn die Ausprägung so
kommt. Und das ist auch so meine Lebenserfahrung und auch meine Berufserfahrung. Ich war früher tatsächlich auch genauso und habe gedacht, also eigentlich, und jeder ist auch mehr oder weniger therapierbar, veränderbar. Annika schüttelt den Kopf, nur es ist auch so. Wir müssen einfach, und das muss ich auch erkennen, es gibt Charakterzüge, die auch, und jetzt tut mir leid, es ist so, die genetisch verfestigt sind. Zum Beispiel dieses höhere Aggressionspotenzial, das höhere Aggressionslevel, von dem ich vorhin geredet habe. Das ist so, und da musst du eben durch Erziehung, musst du dagegen ansteuern. Oder? Du musst Wege finden, wie das Kind, nachher der Erwachsene, mit diesem erhöhten Aggressivitätslevel, wie er damit umgehen kann. Persönlichkeit, also das gibt ein wunderbares Modell der sogenannten dunklen Triade, der D-Faktor. Und diese dunkle Triade, der D-Faktor.
Der D-Faktor,
ja, genau. Das heißt, man hat herausgefunden, dass Menschen, die unter starkem Narzissmus leiden, Narzis, der sich in sein Spiegelbild verliebt hat, die also alles kreist um sie selbst, sie sind in sich verliebt, finden sie super, ganz toll und ach.
Und alles, was passiert, beziehen sie auf sich selbst.
Genau.
Die.
Ja, und so. Dann gibt es der zweite Punkt, Machiavellismus, auch kurz erklärt. Machiavelli ist zu Zeiten 1600, also 1580, 90 im 16. Jahrhundert.
Früher, ein bisschen früher.
Ein bisschen früher noch, ist in Italien, in Florenz hat er gelebt und war vieles, war Botschafter, war aber auch Schriftsteller, war alles mögliche, war in der Politik auch bei verschiedenen Herrschern untergekommen und unter anderem auch bei einem Cesare Borgia.
Cesare Borgia.
Ja, ist ein schöner Name. Ja. Ein Schwein, ein schlechter, ein schlimmer Mensch, ein Fürst, der nachher halb Italien unter sich gebracht hat, mit der hat Leute eingeladen, der hat seine Fürstenkollegen eingeladen, komm, man denkt sich, ich gebe einen aus, alles toll, und hat sie dann einfach umgebracht.
Abgemurks,
vergiftet, ja. Sowas, mit einem Lächeln im Gesicht, also ganz toll. Und der Machiavelli hat darüber ein Buch geschrieben, Der Fürst. Und eigentlich das Zentrale bei diesem Buch ist der Satz, der Zweck heiligt die Mittel. So. Na? Das heißt, egal wie, wenn du in die Macht kommen willst, dann ist scheißegal, Hauptsache du schaffst es, egal mit welchen Mitteln du das machst.
Man muss dazu sagen, das ist eben Renaissance, also wo man sich so ein bisschen von dieser sehr strengen, gläubigen Art abwendete. Und Leonardo da Vinci ist auch ein Vertreter dieser Zeit.
Ja.
Also dieser Aufbruch, dieses
die haben sich über die auch getroffen, Machiavelli,
ja, und Kunst und so nahm auf einmal einen großen Raum ein. Und damit entstanden auch diese neuen Fürsten, die sich einfach was nahmen. Das haben die vorher auch schon gemacht, aber die haben das vorher mit Brecheisen gemacht. Ne? Genau. Die sind einfach losgezogen und Metzel, und dann gehörte das dazu.
Ja.
Hier war es ein bisschen feinsinniger. Hier hat man die Fürsten genommen. Und hat die dann abgemurkst oder in ganz wilden, geiselhaften und, ach, frag mich nicht, also, und politisch so richtig fies.
Ja, also, und da gibt es keine Moral, also Zweck heiligt die Mittel. So. Und der dritte Punkt bei der dunklen Triade ist die Psychopathie. Noch nicht klinisch ausgeprägt, aber schon so. Und Psychopathen sind Menschen, die gefühlskalt sind, die keine Reue verspüren und die der es letztlich auch egal ist. Also wenn sie jemanden, ich sag mal, als Unternehmer, wenn die dann einfach Leute feuern, weil sie sagen, nö, also ich muss noch mehr Geld rauspressen oder die Steuern erhöhen oder ich weiß nicht was, die haben da keine Moral und denken nicht an die Leute, denken tatsächlich nur an sich. Also Emotionskalt, ganz wichtig. Das sind auch die jetzt in der Realität, die noch zuschlagen, wenn einer schon auf dem Boden liegt und schon blutet oder schon bewusstlos ist, die hauen trotzdem weiter drauf. So, Psychopathen. Also, Narzissmus, Machiavellismus, Psychopathen und das drei zusammen. Das ist sowas von brisant. Und das Unangenehme an so Persönlichkeitsstörungen und das gewissen Ausmaß ist es eine, die sind schwer zu verändern. Persönlichkeitsstörungen sind auch psychotherapeutisch ganz mörderschwer zu behandeln. Das heißt, du wirst immer damit rechnen, wenn jemand diese Eigenschaften hat, dass er tendenziell eine tickende Zeitbombe ist.
Genau, das hatte ja Freud in meinem Zitat da gesagt, ne? Dass es manchmal unmöglich ist, dieses zu ändern.
Ja.
Und das hat er schon damals erkannt und erinnert, wenn er.
Ja.
Also, wirklich.
Und das sind so die jetzt. Nicht nur was Mord angeht, das sind auch Menschen, die früher Heiratsschwindler gemacht haben, also die ohne Probleme eine Beziehung aufgebaut haben. Meistens sind es Männer mal wieder, die zu einer Frau, die eben reich ist, Beziehungen aufgebaut haben und die glauben, ja, der liebt mich wirklich, echt. Und der lässt sie dann, wenn er das Geld hat, eiskalt abblitzen. Ghosting nennt man das heute in der modernen Form. Die gibt es ohne Probleme.
Haben inzwischen ja auch Frauen gelernt. oh ja, wie man das gut macht.
Okay.
Also ist nicht mehr nur Männern vorbehalten.
Mhm. Wobei Männer, jetzt kommen wir wieder zurück, mhm, also erstmal das, eine dunkle Triade. Bitte. Mhm. Wenn ihr jetzt mal auf den Alltag bezogen, wenn ihr merkt, ihr seid an einen Menschen geraten, der so irgendwie so, wirklich so kalt ist und ihr merkt, nein, also Empathie, boah, ganz, ganz wenig.
Und der kreist immer um sich selbst. Also ihr sagt irgendwas oder ihr macht irgendwas und alles bezieht er auf sich selbst.
Ja.
Also ihr kommt 10 Minuten zu spät, dann sagt er nicht, ach, was ist dir denn passiert?
Ja.
Hattest du einen Unfall oder hast du den Bus nicht gekriegt? Sondern er sagt, wieso versetzt du mich?
Mit wem warst du unterwegs?
Mit wem
hast du dich getroffen? Ja. Eifersucht ist auch ein Kennzeichen davon. Leute, seid vorsichtig, wirklich jetzt. Und ihr könnt das auch mit noch so viel Liebe, könnt ihr solche Menschen nicht umerziehen. No. Also das ist eine Lebensaufgabe. Ich habe Frauen kennengelernt, die mit solchen Männern zu tun hatten und die haben das fast wie eine Lebensaufgabe gesehen, weil sie sagen, ich kenne ja seinen wahren Kern. Ich weiß ja, wie er wirklich ist und das ist doch eigentlich so ein liebevoller Mensch und bla bla bla. Und beim nächsten Verprügeln durch ihn wieder ein blaues Auge, wieder irgendwas gebrochen und sie verzeihen wieder und das geht so weiter. Also vor sie, und das meine ich mit das Böse. Ne? Diese Menschen sind nicht beziehungsfähig, sie nutzen nur andere aus und führen eine Beziehung, das sind Beziehungskiller im wahrsten Sinne. Die sind böse und Hände weg, denn die war allein. Echt.
Naja, aber das trifft dann auch wieder auf jemanden vielleicht, der wirklich daran glaubt, an das Gute und der auch wirklich moralisch immer bereit ist zu verzeihen. Mhm. Und der dann wirklich auch glaubt, dass diese Momente, wo derjenige weint, der andere und sagt, ich will dich ja nicht schlagen und so weiter, dass das der wahre Kern ist. Mhm. Schwierig, den wahren Kern wirklich zu erkennen. Du kennst die meisten Menschen nicht wirklich bis zum Letzten.
Nein.
Also aber selbst mit Menschen, mit denen man schon ewig zusammen ist, überraschen einen ja immer wieder.
Echt? Warum guckst du mich so an?
Ja, weil deine Frise ist heute Morgen sehr überraschend.
Oh, ja, ja, schön.
Das sieht irgendwie aus.
Na, also komm, pass.
Wie Fusseln.
Ich habe wenigstens noch ein paar Fusseln auf dem Kopf.
Ja, letzte Fusseln.
Kränk mich nicht, du weißt. Ja, jetzt offenbar, ne?
Ja.
Aber wo du sagst...
ich liebe dich auch mit Fusseln.
Das ist schön. Ja, das ist gut. Okay, Männer, Frauen, auch da wieder Statistik, die gefährlichsten Wesen unter uns Menschen sind Männer im Alter zwischen 18 und 30 Jahren. Rein statistisch sind das Männer, die...
In dem Alter passieren die meisten...
Die meisten Gewalttaten und so weiter. Also das ist... Und meistens auch zu Hause. Auch da wieder, wenn wir über das Böse... Das Böse ist nicht unbedingt der Mann, der jetzt in der dunklen Ecke nachts auf dich lauert und dir was Böses tut. Die gibt's auch, aber die meisten lauern eher zu Hause.
Ja.
Die meisten Tötungsdelikte, Leute, finden zu Hause statt. Und nicht mit Einbruch und tralala, sondern es sind die meisten Tötungsdelikte sind Beziehungstaten.
Habe ich doch vorhin gesagt.
Hm, hast du auch richtig gesagt. Nur nochmal, um das zu betonen. Also natürlich musst du auch draußen aufmerksam sein, aber der Feind dauert eher im Haus.
Ja, weil das ist aber so eine Urangst von uns Menschen.
Mhm.
Also das geht mir ja bis heute so. Ich hätte nachts allein im Wald, habe ich Angst. Aber nicht in einer Großstadt. Das ist
das widersinnig, ist irrational,
aber ist so.
Ja, aber das ist so. Du bist aber groß geworden in der Großstadt. Also du kennst dich damit aus.
Die meisten Verbrechen finden zu Hause statt. Heute Morgen.
Na?
Das größte Verbrechen überhaupt.
Begangen
von meinem langjährigen Partner. Du hattest den Süßstoff vergessen.
Ach so.
Ja.
Echt?
Ja. Es gab keinen süßen Kaffee und ich nahm den ersten Schluck und das war
die Faust aus der Tasse. Und schon wieder
eine Verkränkung und ich habe das Böse aus mir rausgeholt.
Ich schieße heute Nacht die Tür ab.
Ja, mach das. Ja, sonst zupf ich dir Brusthaar mit der Pinzette.
Au, mit der Pinzette, jedes Einzelne. Da hast du mal zu tun. Da hast du zu tun, mein Schatz. Viel Spaß. Oh Gott, oh Gott. Ich glaube, ich muss überlegen, ob das hier noch tragbar ist. Okay, also wir haben jetzt festgestellt, Männer, natürlich gibt es auch Frauen, also Leute, ne, ihr versteht uns, ne? Also so ist es nicht nur rein statistisch und die viele Gewalttaten finden unter Alkohol- und Drogeneinfluss statt.
Ja.
Und zwar nicht als Ursache, sondern als Erleichterer. Alkohol und Drogen erleichtern die Aggressivität, die setzen im Gehirn in einen Teil an, der eher in Richtung Manie geht, also in dieses aktive, überschäumende und auch da vorsichtig, ne? Also wenn ihr das Gefühl habt, Alkohol und Drogen nehmen zu, also in der Beziehung spielen die eine immer größere Rolle und eine Wesensveränderung findet dann da statt. Nein. Therapie, ausziehen, was auch immer, aber tut euch das und wenn ihr Kinder haben solltet, tut das auch den Kindern nicht an. Mhm.
Darf ich dir was aus meinem Roman vorlesen?
Oh, bitte.
Sieh mal, das sagt der Kriminalpsychologe.
Ja.
Sieh mal, es gibt zwei Schulen, zwei grundsätzliche Theorien zur Psychologie des Bösen.
Mhm.
Einige Psychologen glauben, das Böse sei in bestimmten Individuen angelegt.
Mhm.
Was ist deine Meinung? Etwas, womit man geboren wird, wie eine Fehlfunktion des Gehirns, die dazu führt, dass diese Individuen bestialische Grausamkeiten begehen.
Ja.
Also wie eine Krankheit?
Mhm.
Genau. Andere wiederum glauben, dass die Erfahrungen und Umstände der Lebensgeschichte eines Menschen diesen dazu bringen, sich von einem zivilisierten Individuum mit normalem Sozialverhalten zu einem Psychopathen zu entwickeln.
Mhm.
Anders ausgedrückt, wenn man als Kind oder junger Mensch misshandelt wurde oder missbraucht wurde, dann ist es gut möglich, dass man als Erwachsener selbst zu einer gewalttätigen Person wird.
Ja.
Verkürzt gesagt besteht der Job eines Profilers darin, nachzuvollziehen, warum ein Krimineller so handelt, wie er handelt,
ja,
was ihn antreibt, wie er tickt.
Ja.
Also auch ein Psychologe oder ja, eben ein sowieso.
Gutachter.
Profiler versuchen praktisch so zu denken und zu handeln, wie es der Kriminelle tun würde.
Mhm.
Also das fand ich irgendwie.
Ist ja schön.
Ja, so. Bla, ja.
Annika liest so gern Krimis im Moment.
Ja, oh, lassen immer. Wir mal die erste Theorie beiseite, also das, was du gesagt hattest, dass wenn das Böse sowas wie eine angeborene Krankheit ist, dann können wir sowieso nichts tun. Dann, das ist es ja, das Böse ist angeboren, da kannst du die Menschen nicht therapieren, nicht rehabilitieren, ja, nichts. Wir können auch nicht in der Zeit zurückreisen und die von Gewalt oder Missbrauch geprägte Kinder eines Täters reproduzieren. Oder so, ne? Also bleibt einem nur das gegenwärtige Leben des Täters und dann kann man eigentlich eher, was willst du denn machen? Da musst du ihn eigentlich einsperren. Fertig, ne? So. Und jetzt kommt noch, wenn man lange genug in die Fußstapfen geistesgestörter Krimineller sich begibt, versucht, wie sie zu denken und zu handeln, sich derart tief in die finstersten Abgründe ihres Denkens begibt, dann hinterlässt das unweigerlich Spuren, mentale Narben.
Ja.
Na? Die Trennlinie, die uns davor bewahrt, so zu werden wie diese Soziopathen, das ist eine Linie, die man nicht überschreiten darf.
Ja.
Und das ist die Moral.
Ja.
Ne?
Genau.
Und das fand ich interessant, weil das habe ich genau gestern gelesen in meinem Roman Der Kruzifixkiller.
Ja.
Und habe gedacht, da geht, das ist ja, also der Mensch ist ja ein Profiler, ein Kriminalpsychologe. Und das passte genau zu unserem Thema. Ja. Und ich fand es so interessant, dass genau dieser Disput, den wir eben hatten, auch da stattfindet. Ist das nun so angeboren oder nicht? Früher ging man davon aus, dass das angeboren ist, also das Böses angeboren ist. Heute geht man wohl eher entweder davon aus, es gibt Menschen, wo das so im Hirn schon angelegt ist, oder es ist eben die Sozialisation, das Aufwachsen, die Umstände und so weiter, die genau auf diesen Charakter trifft und das und das auslöst.
Und wahrscheinlich wird es wie immer, ne, das ist so wie, was ist Huhn, was ist Ei, was ist, also wie, was ist Anlage, was ist Umwelt. Es wird wieder mal eine Kombination aus beiden sein. Das Fatale ist, wenn du so eine Anlage hast und es kommen dann Kränkungen dazu, es kommen so, dann übrigens auch eine Sache. Also du bist dann besonders empfindlich für solche Kränkungen. Genauso jetzt mit psychiatrischen Erkrankungen, wie zum Beispiel Psychosen, also Wahnerkrankungen, haben auch einen genetischen Aspekt, sehr, sehr klar, also in vielen Fällen. Und da gibt es aber Auslöser. Das heißt, es gibt durchaus Menschen, die, da schlummert es, es passiert gar nichts, im Leben lang nicht. Und es gibt Menschen, da kommen dann eben Auslöser, Verletzungen, Stress, was, egal was, alles dazu. Und dann bricht dieser Wahn aus. Viele der Serientäter, erinnerst du, na klar, erinnerst du dich an Anders Breivik, der in Norwegen. Und wir waren zu dem Zeitpunkt, als dieser Mensch, Anders Breivik, der
auf einer Insel in Norwegen Kinder umgebracht hat, Jugendliche.
Und zwar, ich weiß gar nicht, über 70, 80 umgebracht hat. Wir waren da gerade auf den Lofoten und haben das in den Nachrichten und Gelsenkauen. Das war gar nicht so weit weg von uns.
Und dieses ganze Leben war plötzlich, hat einen Halt gemacht.
Genau, und der war, das hat man jetzt noch herausgefunden, übrigens, der ist einer, der nie wieder freikommen wird. Aus guten Gründen, weil der war wahn. Der war wirklich psychiatrisch, der war wahnhaft. Und der war überzeugt davon, dass er Norwegen und das Abendland retten muss und dass er der König von Oslo sei. Das denn, um die Menschen zu retten, hat er dann eben halt die Jugendlichen umgebracht, die aus einer ganz anderen Richtung kamen. So, und
das war in früheren Jahrhunderten, gab es solche Sachen schon mal. Denk mal an die Kreuzzüge oder so.
Ja, natürlich.
So wildeste Ideen.
Also Wahn ist nicht eine Erfindung der Neuzeit. Die Definition und das Erkunden, aber ansonsten, es gab schon immer solche Sachen. Und wahnhafte Menschen sind im wahrsten Sinne des Wortes verrückt. Verrückt, deren Wahrnehmung, deren Welt ist verrückt. Ich hatte mal einen Patienten, der hat einen religiösen Wahn, der war der Meinung, er sei der Messias. Kann man jetzt drüber lachen, aber das war für den ganz grauenhaft, weil er immer das Gefühl hatte, er hat die Last der Welt auf seinen Schultern. Hat sich nachher durch Medikamente und durch meine Begleitung und so weiter, hat sich das alles ein bisschen gelegt, aber potenziell ist der wahnhaft, ist so. Also auch da, ohne jetzt Menschen, die unter einer psychiatrischen Erkrankung leiden, auch da nicht pauschal, jetzt runter zu machen, aber da auch da gucken. Also Menschen, die unter solchen wie Wahn leiden, die müssen gut eingestellt sein mit Medikamenten, die müssen gut mit ihrer Erkrankung umgehen können, die brauchen manchmal auch Begleitung und gute Betreuung.
Ja.
Und wir haben so viele Beispiele jetzt auch aktuell, wo Menschen, die eindeutig nachher auch diagnostiziert psychiatrisch erkrankt sind, dass die eben andere umbringen.
Ja, wo die Betreuung ja nicht stattfindet.
So. Oder die Kommunikation zwischen den Gerichten und zwischen den Behörden nicht stattgefunden hat.
Ja, oder man einfach nicht, einfach nicht daran arbeitet, das einfach so vor sich hin lässt.
Also auch da wieder, was ich jetzt sage, hätte ich vor 20 Jahren nie gesagt, aber das weiß ich. Es gibt Menschen, die sind ein Leben lang gefährlich. Und die können dann auch nicht wieder unter den normalen Umständen nicht wieder auf die Gesellschaft losgelassen werden. Ja. Das ist schlimm. Aber es gibt auch Menschen, die sitzen in der Forensik, in einem forensischen Knast, die eigentlich rehabilitierbar sind, aber aus welchen Gründen da drin versacken. Aber es gibt auch wirklich Menschen, die es nicht können. So, und jetzt noch ein Punkt. Es wird ja mal so dann geschimpft auf die Gutachter, ne? Wenn dann jemand wieder freigelassen wird und der vergewaltigt wieder dann oder der ermordet wieder. Ja, es ist ganz schlimm, ganz, ganz schlimm. Und es gibt Zahlen von Psychiatern, die begutachten, die sagen, dass ungefähr die Vorhersage Wahrscheinlichkeit 70% beträgt. 30% kannst du mit deinem Gutachten auch daneben liegen. Und der, mit dem ich, wo ich das wunderbare Interview gelesen habe, der hat gesagt, das ist das Schlimmste eigentlich. Er sagt, er kann auch nicht das Wetter vorhersagen oder ich kann nicht die Börse vorhersagen. Und er plädiert dafür, das auch nochmal, dass nicht ein einzelner Gutachter das Ganze jetzt hier macht für einen Patienten oder für einen Insassen, sondern es muss ein Kolloquium, es muss eine Gruppe von Gutachtern sein, verschiedener Couleur, die dann zusammen eine Einschätzung geben, damit da die Wahrscheinlichkeit etwas höher ist, dass sie richtig liegen und damit nicht die ganze Verantwortung auf einer Schulter liegt. So.
Also ich habe gelesen, ich habe gelesen, dass in Amerika das oft so ist, dass es dann einen Ausschuss gibt, wo sowohl ein Psychiater gehört wird, aber auch die Angehörigen, die Polizisten, wo die auch alle Prognosen abgeben und sagen, ich habe den ja aber auch schon 5-mal festgenommen.
Ja.
Das ist ja ein Wiederholungstäter. Und, und dann wird dann natürlich geguckt, was hat man sonst noch auf dem Zettel.
Mhm.
Oder die Angehörigen sagen, wir haben nie einen Brief gekriegt, dass Entschuldigung, da war gar nichts. Und, oder irgendwie so, also ich weiß nicht, ob das eine vernünftige Art wäre, aber dieses, dass man einem Menschen diese Entscheidung überlässt, finde ich völlig verkehrt.
Nein.
Und vor allen Dingen, man darf ja nicht vergessen, viele von diesen Tätern sitzen ja im Knast und die Reize, die Trigger, die sie haben, um jetzt Leute anzufallen oder so, sind ja gar nicht da.
Ja.
Wie will ich denn beurteilen, wenn er wieder draußen ist und sieht wieder so einen Trigger, dass er nicht wieder losstürmt und irgendwelchen Mist baut? Ne? Aber nochmal zurück zu diesem, ob wir grundsätzlich ein bisschen was Böses in uns haben. Warum ich da so drauf beharre, ist einmal, dass ich dafür plädiere, dass Eltern klar sind, dass sie nicht gleich einen kleinen Teufel da liegen haben, nur weil der vielleicht mal schreit.
Mhm. Oh ja.
Ne?
Ja.
Oder das gibt so, der hatte den bösen Blick.
Oh Gott.
Oder er war schon als Kind böse.
Oh Gott.
Moment, das, also ganz vorsichtig. Sowas gibt es nicht für mich. Mhm. Nach deiner Theorie ja, aber nach meiner eben ist das eben schon seit Babyalter die Umstände, der Charakter und das knallt aufeinander. Vielleicht Eltern, die nicht die Bedürfnisse des Kindes mitkriegen.
Ja.
Jedes Mal, wenn es schreit, dann immer einfach schreien lassen oder weiß ich nicht, also wirklich auch so üble Sachen dann machen. Vielleicht ein Kind sogar schon mal geschlagen oder weiß der Teufel.
Geschüttelt haben und so weiter.
Also keine Ahnung. Natürlich kann das auch dann auf einen Charakter treffen, der möglichst ein ganz explosiver Teilchen oder ein ganz stiller, eher trauriger Charakter ist. Dann wirkt das schon mal ziemlich schlimm. Das ist das eine. Zum anderen aber auch, wenn man erwachsen ist, diese Theorie, die würde ja beinhalten, dass jeder, und das finde ich eben so schlimm, wenn Leute immer erstmal, oder und das machen wir Frauen besonders gern, alles Böse erstmal bei sich selbst suchen.
Mhm.
Irgendwas passiert und man sagt, ja, ich habe ja auch böse Anteile, Gott, ich war so gemein und ich war so und man dann irgendwie immer das diesen bösen Anteil sieht ohne, und das verwechselt mit Selbstbewusstsein.
Mhm.
Also, ne? Wenn ich zu dir sage, jetzt halt mal einen Rand, dann ist das nicht, weil ich bösartig bin, sondern natürlich, weil ich dich foppe, aber auch, um zu sagen, jetzt rede ich mal, du redest schon genug, jetzt lass mich mal.
Mhm.
So, das hat was dann eher mit Selbstbewusstsein zu tun. Und ich würde mich dagegen verwehren, dass das jetzt bösartig war.
Mhm.
Wenn ich bösartig bin, das habe ich einen ganz anderen Ton drauf.
Genau, und dann holst du den Sekundenkleber raus.
Ach, das mache ich doch auch nicht. Wenn ich das geben machen würde.
Jetzt habe ich Angst. Leute, voll schön mit euch.
Aber deshalb, also nicht, weil er jetzt plötzlich irgendwie, oder wenn ihr, also jeder, der jetzt mal überlegt, ihr kennt doch solche Gespräche, du sprichst mit irgendjemandem und der erzählt euch absolut irgendwas, wo ihr denkt, oh, jetzt möchte ich dem so richtig so einen heißen Kaffee mal in eine bestimmte Gegend schütten. So, weil ihr einfach zu Tode genervt seid. Natürlich würdet ihr das nie tun. Aber die Fantasie darf man mal haben. Das hat aber nichts mit dem endlos Bösen zu tun, sondern es ist eine Reaktion auf genau dieses Verletzen. Und ihr seid so moralisch, dass ihr noch nicht mal dagegen angeht und sagt, sag mal, was du da gerade erzählst, ist aber auch wirklich richtig daneben. Sondern ihr lasst das über euch ergehen und sagt, ich kann ja auch jetzt nicht gerade ein Bier über die Hose schütten, alles gut. Ich schluck das jetzt mal, alles prima. Aber ihr wisst, was ich meine, ne? So dieses so, oh.
Also ich glaube auch, das ist, aber wir sind schon bald wieder bei einer Stunde, Mäuschen. Aber kurz noch. Ich glaube, dass, also es sehen ja unglaublich viele Frauen gerne Krimis. Krimi-Romane. Also,
ja.
Und die besten Schriftsteller, was Krimis angeht, sind auch Frauen.
Ja.
Und ich glaube, das ist halt sich auch wieder brachial an, aber ich glaube, dass viele Frauen das genießen, genau in diese Abgründe auch einzutauchen und auch die Frage, könnte ich das auch?
Ja.
Was steckt da in mir drin womöglich? Und natürlich auch dann beim guten Krimi diese Genugtuung, wenn dann letztendlich doch die Moral gesiegt hat und das Böse wurde besiegt und wie auch immer. Aber ich glaube schon, stimmt oder wie?
Ja, natürlich.
Ja, ne?
Ja.
Und dann ja, taucht ein. Wow. Und wie, ich störe sie denn? Wow.
Ja, vorhin gestern Abend hast du mich gestört, in der Schlussapotheke. Das ging gerade zum Schluss. Es ging gerade darum, die Tür sollte aufgehen und endlich, ja. Wer ist es? Wer ist es?
Genau. Ne?
Und dann kommt der Aldi.
Nächstes Mal machst du ein Schild irgendwie, bitte nicht stören, lese. Bin ja. Im Krimi raus.
Ja.
Ihr Süßen, ihr seht, ein Riesenthema.
Ja.
Aber ein wichtiges Thema. Wir beide haben so
es ist eigentlich so ein altmodisches Thema, ne?
Ja,
oder
es ist
nicht
so
altmodisch im Sinne. Ja, es ist so ein historisches, sagen wir so. Denn die Frage nach Gut und Böse stellt sich eigentlich die Menschheit, seitdem es sie gibt.
So. Und ich glaube, moralisch, ich würde wieder so ganz praktisch, bitte achtet auf den anderen, auf uns selbst natürlich, aber guckt auch mal wieder links und rechts, weil wir sind ja beide der Meinung, Kränkungen können Auslöser sein für richtig böses Verhalten. Also achtet auf Menschen, die gekränkt worden sind, gemobbt worden sind, die traurig in der Ecke hängen, die Verluste erlebt haben, und guckt, wie es denen geht, damit die nicht plötzlich nachher in so ein Fahrwasser geraten, so, ich muss jetzt mal den und jenen rächen oder ich muss jetzt mal der Welt zeigen.
Oder in Depressionen versinken.
Oder so.
Oder meistens, das ist es ja auch, dank unserer moralischen Einstellung, ist es ja so, dass das Gros fast, also ich weiß gar nicht wie viel Prozent, aber ich schätze mal 99%, eben nicht mit einer Gewalttat reagieren oder so, sondern eher sich selbst verletzen oder so. Gerade für Frauen tun das gern. Und das vorsichtig. So. Also
ein bisschen links und rechts gucken.
Ja, aber auch bei sich selbst gucken und auch akzeptieren, dass durch die eigene Geschichte, dass man da vielleicht auch Ecken hat, wo man vielleicht auch nicht so gut drauf ist und wo man eben aggressiv ist. Und dann irgendwas suchen, womit man das abtrainieren kann. Also ich sage immer, so ein geistiges Kartoffelfeld, auf dem man rumackern kann. Also vielleicht auch, keine Ahnung, irgendwas zum Abreagieren.
So genau.
Eine Freundin macht immer sauber. Oh, super.
Ja, auch schön. Herz mehr. Und das andere ist, das ist jetzt meine Meinung, ihr könnt nicht jeden Menschen retten, ich auch nicht. Ist leider so. Und wenn jemand richtig böse ist, wenn er euch nicht gut bekommt und ihr habt es probiert und er ändert sich oder sie ändert sich nicht, dann überlegt wirklich, ob er nicht lieber heute als morgen den Abflug macht. Weil ihr habt auch nur das eine Leben und es gibt dann einfach, und ich sag's nochmal, es gibt einfach Menschen dann nachher, die sich nicht grundsätzlich ändern.
Ja, ein überlegt richtig schöner Narzisst ändert sich da nicht so.
Wow, überlegt, ob ihr euch das antun müsst.
Aber du kannst jetzt mein Leben retten.
Indem ich?
Mir noch einen Kaffee kochst.
Sie schmeißt mich raus. Okay, Leute, ich muss Kaffee kochen. Nützt nichts. Ne?
Ja, ich will. Der Hang zum Zweitkaffee ist ja groß.
Hier.
Ja.
Haben wir uns eigentlich nochmal bedankt? Letztes Mal hatten wir noch 200.
Ja.
Ne? Haben wir schon.
Wir
haben gar nicht bedankt. Ne?
Nee.
Danke für die ganzen Glückwünsche zur letzten 200.
So
Sendung. Ja, und so viel und so liebevoll. Und was wir gesagt haben, ihr seid das beste Hörpublikum, was wir haben. Und bleibt uns gewogen und hofft, dass wir immer mehr werden.
Ja.
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 Das wollen wir.
Ne?
So.
Wir frühstücken zusammen.
Ja.
Na, okay. Ihr Lieben, bis nächste Woche, bis nächsten Sonntag, wenn es wieder heißt Psychologen beim Frühstück.
Oh.
Bis dann. Tschüss.